Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 101 unserer Wissensreise. Heute werden wir in die Pathologie zum Thema Leber einsteigen. Natürlich nach einer Kurzwiederholung zur Abdomenuntersuchung. Ich hoffe, du hast in der Zwischenzeit fleißig geübt. Aber zunächst natürlich ein paar organisatorische Dinge. Die Prüfung steht vor der Tür. Deshalb ein Hinweis auf die unverzichtbaren Wissensreisewebinare für den Endspurt. Am 21. Februar haben wir den Ernstfall trainiert in der schriftlichen Prüfungssimulation. Jetzt bist du enttäuscht, weil du sie verpasst hast? Keine Sorge, du kannst sie als Aufzeichnung nachholen. Am 28. Februar und 7. März findet die neue Wissensreiseetappe zum Thema Notfälle erkennen und managen live statt. Und für die Intensivvorbereitung auf die mündliche, das Wissensreise-Themenhopping, kannst du dich noch auf die Warteliste setzen lassen. Wenn dir Warteliste zu unsicher ist, gibt es das Training auch als Aufzeichnung, mit der du 6 Monate lang in deinem Tempo Strukturen, typische Prüfungsfälle, Anamnesen, Differentialdiagnosen und vieles mehr üben kannst. Und der Vollständigkeit halber, das Webinar Psyche und das Webinar Endokrinologie, die wichtigsten Schwerpunkte für deine Prüfung herausgefischt, gibt es auch als Aufzeichnung. Infos zu all diesen Live-Terminen und auch Aufzeichnungen findest du auf tanjas-naturheilkunde.com unter Webinare. Also, schau gerne mal rein, ob das eine oder andere für dich dabei ist. Und falls du keine News rund um die Wissensreise verpassen möchtest, trag dich gerne in den kostenlosen Newsletter auf der Homepage ein. Sagst du, die Prüfung ist noch ganz weit weg? Du stehst am Anfang und suchst nach der richtigen Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet? Dann schau dir das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreise-Zuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der Heilpraktika-Ausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben, kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. Und nun ein herzlicher Dank an alle neuen Wissensreise-Steady-Unterstützer. Josef, Enrico, Christina, Julia, Gisela, Malaika, Andrea, Anita, Stefanie, Diana, Silvia, Christine, Katrin, Rukie, Alena, Svenja, Annika, Mariam, Manuela, Victoria, Lea, Silvia, Jutta, Philipp, Konstanze, Nina, Daniela, Britta, Karin, Johanna, Heike, Marie, Melanie, Sarah und Anja. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Wir würden uns freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen am 6. März 2026 kennenzulernen. Und last but not least, herzlichen Glückwunsch, liebe Sophie. Es freut mich, dass wir mit dir eine neue Kollegin gewonnen haben. Vielen Dank für dein Vertrauen und dass ich dich auf deinem Weg zur Heilpraktikerin ein Stück weit begleiten durfte. Hab nun ganz viel Freude mit allem, was Neues auf dich zukommt. So, damit haben wir die Orga geschafft und starten direkt mit der Kurzwiederholung zur Abdomenuntersuchung. Warum wird bei der Abdomenuntersuchung vom klassischen IPAF-Schema abgewichen? Weil die Auskultation vor Perkussion und Palpation erfolgen muss, um Darmgeräusche nicht zu verfälschen. welche vorbereitenden Maßnahmen sind für den Patienten wichtig? Eine bequeme Lagerung, eine warme Umgebung, eine entleerte Blase, eine Knierolle unter den Knien, Aufklärung über die Untersuchung und warme, desinfizierte Hände des Untersuchers. Welche Informationen liefert die Inspektion des Bauches? Ganz viel. Zum Beispiel Hinweise auf Aszitis, Meteorismus, Kachexie, Narben, Hautveränderungen, Hernien, Gefäßveränderungen und vieles mehr. Was kann eine gelbliche Hautfarbe bei der Inspektion bedeuten? Das könnte ein Ikterus sein, zum Beispiel bei Leber- oder Gallenwegserkrankungen. Was ist ein Caput Medusae und worauf weist es hin? Das sind sichtbare, erweiterte Bauchhautvenen als Hinweis auf eine portale Hypertension, zum Beispiel bei Leberzirrhose. Wie sind normale Darmgeräusche definiert? Als lebhaftes Gluckern etwa 5 bis 20 Geräusche pro Minute. Was bedeutet es, wenn diese Darmgeräusche fehlen oder hochfrequent sind? Fehlende Darmgeräusche könnten auf einen paralytischen Ileus hinweisen. Hochfrequent klingende auf einen mechanischen Ileus. Beides ist sofort als Notfall zu behandeln. Wozu dient die Kratzauskultation der Leber? Zur Bestimmung der Lebergröße, insbesondere bei Verdacht auf Hepatomegalie oder Schrumpfleber. Wie groß ist die Leber in der Kratzauskultation in der Medioklavikularlinie physiologisch? Bei Männern ca. 12 cm, bei Frauen ca. 10 cm. Wie prüft man klinisch auf Aszitis? Man könnte zum Beispiel die Flankendämpfung testen, also einen Lagewechsel, und dann schauen, wie die Dämpfung an den Flanken ist. Oder auch das Undulationsphänomen, also die Flüssigkeitswelle zwischen beiden Händen. Wie tastet man die Leber korrekt und was wäre normal? Bei der Ausatmung gehen wir mit den Händen unter den rechten Rippenbogen. Bei der Einatmung kommt dann die Leber den Fingerbeeren entgegen. Normal würde sich der Leberrand weich und glatt anfühlen. Wenn er noch weicher wäre, wäre es vielleicht ein Hinweis auf eine Fettleber. Und wenn sich das Ganze höckerig anfühlt, dann könnte es eine Zirrhose oder ein Karzinom sein. Worin unterscheiden sich Murphy- und Courvoisier-Zeichen? Beim Murphy-Zeichen haben wir eine schmerzhafte, pralle Gallenblase, vielleicht ein Hinweis auf Cholezystitis. Beim Courvoisier-Zeichen haben wir eine schmerzlose, pralle Gallenblase, vielleicht ein Hinweis auf Pankreaskopfkarzinom. Und die letzte Frage in dieser Wiederholung: Worauf könnte ein walzenförmiger Tumor im linken Unterbauch hinweisen und wie nennt man diese Erkrankung noch? Es wäre eventuell ein Divertikel. Wenn es schmerzt, könnte dieses auch entzündet sein, also eine Divertikulitis. Diese nennt man auch Linksappendizitis des alten Mannes. Alles klar soweit? Super. Dann starten wir in die Pathologie zum Thema Leber. Aber zunächst direkt nochmal eine Frage an dich. Welche Erkrankungen der Leber fallen dir ein? Drück auf Pause und zähl mal auf. Klassischerweise haben wir 3 bzw. 4 Stadien von Lebererkrankungen, die wir stufenmäßig lernen können. Zunächst einmal gibt es die Fettleber. Diese kann übergehen in eine Hepatitis, diese wiederum in eine Zirrhose und am Ende steht noch das Leberzellkarzinom. Natürlich gibt es für diese vier Erkrankungen unterschiedlichste Ursachen und ein Mensch muss nicht alle Stufen durchlaufen, aber zum Lernen für deinen Kopf macht es einiges leichter. Deshalb würde ich sagen, starten wir mit der Fettleber. Was meinst du, ist Fettleber ein wichtiges Thema? Ja, sie ist eine der häufigsten Lebererkrankungen weltweit. In Europa beträgt die Prävalenz schätzungsweise 20-30%, wobei diese Zahlen bei Menschen mit metabolischem Syndrom deutlich höher liegen. Sie macht lange Zeit keine Beschwerden, kann aber, wie eben schon gesagt, die Basis für schwere Lebererkrankungen bilden, bis hin zur Leberzirrhose oder sogar zum hepatozellulären Karzinom. Und genau deshalb schauen wir uns die Fettleber heute strukturiert an, so wie du es für die Prüfung und Praxis brauchst. Starten wir mit der Definition. Was ist eine Fettleber? Von einer Fettleber spricht man, wenn sich vermehrt Fett in den Leberzellen, also den Hepatozyten, einlagert. Bereits wenn mehr als 5% der Hepatozyten Fett enthalten oder der Fettanteil der Leber mehr als 5-10% des Lebergewichts beträgt, spricht man von einer Steatosis hepatis. Das ist der Fachbegriff, also Steatosis hepatis. Manchmal hört man auch steatotische Lebererkrankung. Aber leider gibt es auch einige Abkürzungen, die wir hier einmal aufdröseln wollen. Der aktuelle Oberbegriff lautet also steatotische Lebererkrankung, abgekürzt SLD. Liegt eine metabolische Ursache vor, spricht man von MASLD, der metabolischen Dysfunktion assoziierten steatotischen Lebererkrankung. Meine Güte. Also metabolisch, vielleicht, dass wir es nochmal auseinandernehmen, es ist stoffwechselabhängig, also Dysfunktion, der Stoffwechsel funktioniert nicht richtig, assoziiert heißt, wir haben damit einen Zusammenhang und steatotische Lebererkrankung, also Fettleber. MASLD. Kommt es zusätzlich zu einer Entzündung, spricht man von MASH, also MASH, der metabolischen Dysfunktion assoziierten Steatohepatitis. Also das LD steht für Liver Disease bei MASLD und das SH steht für Steatohepatitis. Wenn das Ganze alkoholbedingt ist, dann fällt das M für metabolisch weg, dann haben wir also nur noch ASH, ASH, die alkoholische Steatohepatitis. Diese Begriffe sind relativ neu, es gab früher noch andere Begriffe, aber das sind die aktuell gültigen, international gültigen Begriffe. Ja, kommen wir mal zu den Ursachen. Warum entsteht eine Fettleber? Die Leber, das weißt du schon, ist unser zentrales Stoffwechselorgan, die so ziemlich alles verarbeitet, was in unserem Körper ankommt oder anfällt. Also Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, Alkohol, Medikamente, Hormone und noch so einiges anderes. Aber das kennst du bereits aus der Podcast-Folge 98 zu den Aufgaben der Leber. Eine Fettleber entsteht jetzt immer dann, wenn mehr Fett in die Leber gelangt oder auch dort gebildet wird, mehr Fett als sie abbauen oder exportieren kann. Es gibt verschiedenste Ursachen, Beispiel Stoffwechselerkrankungen wie Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes mellitus. Auch Virusinfektionen, vor allem die Hepatitis C, kann zu einer Fettleber führen. Dann haben wir die Fehlernährung mit Adipositas, Überernährung, also metabolisches Syndrom, aber auch eine Mangelernährung oder Anorexie kann aufgrund des Proteinmangels zu einer Fettleber führen. Noxen, die die Leber schädigen, also ganz vorne natürlich der Alkohol, aber auch Medikamente, wie zum Beispiel Steroidhormone oder Methotrexat schädigen die Leber, andere Schadstoffe und es gibt sogar eine Fettleber in der Schwangerschaft. Wir schauen uns heute mal die zwei wichtigsten Ursachen an und starten mit dem Ursachenklassiker, dem Alkohol. Alkohol kann zu einer alkoholischen Fettleber führen, die bei vollständiger Alkoholkarenz noch reversibel ist. Sie kann aber auch zur ASH, also zur alkoholischen Steatohepatitis führen einer Leberentzündung aufgrund des Alkohols. Bei Übergang in eine alkoholische Steatohepatitis können sich Entzündung und Fibrose nur noch teilweise zurückbilden. Alkohol wird fast vollständig in der Leber abgebaut und dieser Abbau fördert, kurz zusammengefasst, die Fettsynthese und hemmt den Fettabbau, sodass dann letztlich mehr Fett da ist. Nerdwissen an. Schon regelmäßiger, moderater Alkoholkonsum kann ausreichen, denn die Verstoffwechslung des Alkohols ändert sich bei chronischem Alkoholkonsum. Wir starten mit der Aufnahme. Alkohol wird zum größten Teil im Dünndarm aufgenommen. Aber Achtung, ein spannender Fakt, ca. 5% werden schon im Magen durch die Schleimhautzellen abgebaut. Man vermutet, dass Männer deshalb per se mehr Alkohol vertragen, weil sie eine erhöhte Enzymaktivität im Magen haben. So, der Alkohol gelangt dann über die Pfortader zur Leber. Normalerweise baut sie den Alkohol zum größten Teil mit dem Enzym Alkoholdehydrogenase ab. Muss sie aber regelmäßig Alkohol abbauen, aktiviert sie das mikrosomale ethanoloxidierende System, kurz MEOS. Wenn dieses System arbeitet, verbraucht es viel Sauerstoff, wodurch am Ende mehr lebertoxische Substanzen freigesetzt werden, unter anderem durch oxidativen Stress. Acetaldehyd, das beim Abbau des Alkohols anfällt, hemmt zum Beispiel die Abgabe von Fett in die Blutbahn, wodurch dann mehr in der Leber bleibt. Es steigert aber auch die Kollagensynthese, Stichwort Leberfibrose, und es aktiviert das Komplementsystem, Stichwort Entzündung. Das reicht aber, glaube ich, erstmal an Nerdwissen. Wir merken uns also, ein sehr hoher oder auch ein regelmäßiger Alkoholkonsum können zur alkoholischen Fettleber und auch zur alkoholischen Steatohepatitis führen. Die zweite wichtige Ursache sind Stoffwechselstörungen, die zur MASLD oder zur MASH führen können. Gleiches Prinzip wie beim Alkohol. Zunächst kommt es zur metabolischen Dysfunktion assoziierten steatotischen Lebererkrankung und danach zur Entzündung. Genau wie bei der ASH kann es bei der MASH auffolgend zur Fibrose und zur Zirrhose kommen. Also eine Entzündung kann immer zur Fibrose und Zirrhose führen. Wie der Name schon vermuten lässt, sind wichtige Ursachen hierfür aus dem metabolischen Syndrom, nämlich Adipositas, Diabetes Typ 2 und Fettstoffwechselstörungen, aber zum Beispiel auch parenterale Ernährung, weil hier einfach alles ungefiltert in die Leber kommt und relativ viel auf einmal. Man sagt auch, die MASLD ist die hepatische Manifestation des metabolischen Syndroms. Heißt also anders ausgedrückt, das metabolische Syndrom der Leber. Grundsätzlich geht es um ein Überangebot an Nährstoffen in der Leber durch Fehlernährung, also zu hohe Kalorienzufuhr, viele einfache Kohlenhydrate und fruktosehaltige Getränke, sodass die Leber die überschüssige Energie irgendwo einlagern muss. Und im Zweifel lagert sie eben bei sich selbst ein. Und so kommt es dann zur Fettleber. Wie äußert sich eine Fettleber? Was sind die Symptome? Das ist das Dramatische, denn die Leber ist lange Zeit still. Viele Betroffene wissen jahrelang nichts, weil die Fettleber sehr lange asymptomatisch bleibt. Ohne Alkoholkonsum sind sogar bei der zweiten Stufe, also bei der MASH, wenn es also schon zu einer Entzündung gekommen ist, nur 50% der Patienten symptomatisch. Sie leiden dann möglicherweise unter Müdigkeit, Leistungsminderung, Völlegefühl oder auch einem Druckgefühl im rechten Oberbauch. Manchmal kann es auch zu Übelkeit kommen. Ist der Leberschaden alkoholbedingt, dann sind die Symptome meist ein bisschen heftiger. Dann kann es nämlich im Stadium der Hepatitis zu den typischen Leberzeichen kommen. Also zum Beispiel ein Ikterus, rechte Oberbauchschmerzen und eventuell sogar Fieber. Der Allgemeinzustand verschlechtert sich, es kommt zu Appetitverlust und Gewichtsabnahme. Bei einem schweren Verlauf und auch beim Übergang in eine Leberzirrhose können sich dann natürlich alle möglichen Leberzeichen zeigen. Die kannst du dir ableiten, wenn du die Aufgaben der Leber kennst. Zum Beispiel staut sich Blut in die Pfortader zurück, weil die Leber nicht mehr so viel aufnehmen kann. Daraus kann sich ein Aszites entwickeln, eine Wasseransammlung im Bauchraum. Außerdem kann die Leber die Eiweiße nicht mehr vernünftig herstellen, sodass das Gerinnungssystem nicht mehr funktioniert, aufgrund eines Mangels an Gerinnungsfaktoren. Aber auch Antithrombin 3 fehlt, sodass es zur Thrombenbildung kommen kann. Albumin fehlt, mit all dessen Folgen. Und wenn der Ammoniak nicht mehr abgebaut werden kann, kommt es zur hepatischen Enzephalopathie. Steigt der Druck in der Pfortader weiter an, gibt es sogenannte portokavale Anastomosen. Das sind Umgehungskreisläufe, mit denen der Körper versucht, das Blut trotzdem in die Vena cava zu kriegen, auch wenn es nicht durch die Leber läuft. Diese drei speziellen portokavalen Anastomosen solltest du auf jeden Fall kennen: Caput Meduse, Ösophagusvarizen und Rektumvarizen. Genau schauen wir da in der nächsten Folge zur Leberzirrhose nochmal drauf. Wir machen jetzt weiter mit der Diagnostik. Wie wird die Fettleber erkannt? Natürlich spielt die Anamnese eine wichtige Rolle. Also Alkoholkonsum, Ernährung, Gewichtsentwicklung, Medikamente und auch Vorerkrankungen können wichtige Hinweise für die Diagnostik liefern. In der Inspektion können wir ab dem mittleren Stadium eventuell einen Ikterus sehen. Später auch weitere Leberhautzeichen, die wir dann auch in der nächsten Folge besprechen. Bei der Kratzauskultation und auch bei der Palpation können wir eventuell die vergrößerte Leber feststellen und bei der Palpation dann auch einen sehr weichen Leberrand, viel weicher als normal. Und wichtig sind hier natürlich auch die Laborwerte. Allerdings schon mal vorweg, normale Leberwerte schließen eine Fettleber nicht aus. Welche Laborwerte geben uns überhaupt Aufschluss über die Leber? Wenn wir ganz direkt bei der Leber bleiben, sind es die Transaminasen, GPT bzw. ALT und GOT bzw. AST. Zur Erklärung, Ast und Alt sind die neuen Begriffe, die aber immer noch nicht ganz die alten Begriffe abgelöst haben. Transaminasen sind Leberenzyme, die im Blut erhöht sind, wenn Leberzellen zugrunde gehen. Dabei ist wichtig, Gott sitzt auf dem Ast und ist überall. Will heißen, GOT ist dasselbe wie AST und ist nicht leberspezifisch, ist überall. Es sitzt zwar in den Mitochondrien der Hepatozyten, aber zum Beispiel auch in den Herzmuskelzellen, weshalb GOT auch bei einem Myokardinfarkt erhöht sein kann. GPT bzw. ALT hingegen ist leberspezifisch und erhöht sich im Blut nur, wenn wirklich Hepatozyten untergegangen sind. Das sind die zwei Transaminasen. Dann gibt es noch die sogenannten Gallenstauparameter oder Cholestaseparameter. Sie fallen an, wie der Name schon sagt, wenn die Gallenflüssigkeit nicht vernünftig ablaufen kann. Dazu gehören Bilirubin, alkalische Phosphatase und Gamma-GT. Im Falle der Fettleber kann sich im Labor also auch ein erhöhter Gamma-GT-Wert zeigen. Und hier noch ein bisschen Nerdwissen. Es ist ein altes Märchen, dass Gamma-GT eine alkoholische Fettleber anzeigt. Gamma-GT kann auch bei MASH anzeigen, also wenn es metabolisch bedingt ist. Wenn man wirklich den Alkoholkonsum eines Menschen überprüfen möchte, dann schaut man sich das Carbohydrate Deficient Transferrin, abgekürzt CDT, oder meine Merkhilfe, chronischer Deliriumstrinker an. Dieses ist nämlich nur dann erhöht, wenn der Mensch mindestens über die letzten 7 Tage eine bestimmte Alkoholmenge überschritten hat. Und dieser Fakt ist eventuell schon gar kein Nerdwissen mehr. Im Labor kann auch Ferritin erhöht sein. Hast du eine Idee, warum? Genau. Zum einen aufgrund der chronischen Entzündung als akutes Phaseprotein. Zum anderen ist Ferritin in der Leber gespeichert. Wenn Hepatozyten untergehen, wird es ins Blut freigesetzt. So einfach. Apparativ wird als erstes ein Ultraschall gemacht, auf dem sich die Fettleber hell zeigt mit verstrichenen Gefäßstrukturen. Mit einer Leberbiopsie lässt sich, wenn nötig, unterscheiden, ob die Fettleber alkoholbedingt, stoffwechselbedingt oder irgendwelche andere Ursachen dahinter stecken. Und als letztes noch zur Therapie. Was tut man jetzt bei einer Fettleber? Die Fettleber, das ist ganz wichtig, ist in frühen Stadien vollständig reversibel. Deshalb kann hier sehr viel durch eine Lebensstiländerung erreicht werden. Dazu gehören Gewichtsreduktion und eine Ernährungsumstellung, zum Beispiel auf mediterrane Kost, Bewegung, vor allem regelmäßiges Ausdauertraining und natürlich die Leberschädiger weglassen. Zum Beispiel sollten Medikamente, die die Leber schädigen, umgestellt werden, wenn sie unverzichtbar sind. Und auf jeden Fall natürlich muss auf Alkohol verzichtet werden. Liegt ein Diabetes vor, dann soll der natürlich optimal eingestellt sein. Eine spezifische medikamentöse Therapie der Fettleber oder auch MASH existiert derzeit nicht. Die Behandlung basiert also auf konsequenter Lebensstiländerung und der optimalen Therapie von Begleiterkrankungen wie Diabetes, Hyperlipidämie und Adipositas. Außerdem sollten die Patienten regelmäßig Laborkontrollen und Ultraschalluntersuchungen machen lassen, um den Verlauf zu sehen und einen Übergang in ein schlimmeres Stadium zu verhindern bzw. frühzeitig zu erkennen. So, nun hast du den Durchblick durch den MASH- und ASH-Dschungel und bist bereit, in der nächsten Folge mehr zur Leberzirrhose und zum Leberzellkarzinom zu hören. Ich freue mich wie immer über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, uns auf Insta und YouTube folgst, dich den Wissensreiseunterstützern anschließt oder ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Bitte schreib unbedingt deinen geplanten Prüfungstermin und dein Prüfungsamt dazu. Für Oktober 26 sind alle Termine ausgebucht. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du die Wissensreise bei Google bewertest und vergiss nicht, dich für den kostenlosen Newsletter einzutragen, damit du über alle wichtigen News informiert wirst. Viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.